Meine Damen und Herren, wir behandeln heute Nachmittag das Thema, wenn Gott wirklich existiert, weshalb führe ich so wenig davon? Das ist die Übersicht über das Referat. Nach einer Einleitung beschäftigen wir uns mit verschiedenen typischen Kennzeichen unserer Zeit. Danach geht es um Gott verbirgt sein Angesicht und direkt angeschlossen viertens das Thema Gottes Finsternisse in biblischer Zeit. Und wenn das Problem der Gottesfinsternis erklärt und erläutert ist, wollen wir uns unter fünftens beschäftigen mit diversen modernen Versuchen, das Problem der Gottesfinsternis zu lösen. Und danach machen wir eine Bibelstudie unter sechstens zum Thema, wie können wir Gott erleben, erfahren gemäß der Bibel. Das wird dann ein Kontrast sein zu fünftens, zu diesen diversen modernen Versuchen, die Gottesfinsternis als Problem zu lösen. Und schließlich, ganz wichtig, siebtens, die Schlussfolgerungen. Warum erscheint es vielen Menschen so, als wäre Gott weit weg von uns? Das ist die Ausgangsfrage heute Nachmittag. Warum haben Menschen in früheren Zeiten im Allgemeinen in Not, Krankheit, Feuersbrunst und Naturereignissen Gott viel deutlicher erlebt als westliche Menschen heute? Und nun ist es so, manche bekannte christliche und jüdische Denker haben es als ein besonderes Problem der westlichen Kultur seit dem Holocaust, seit der Judenvernichtung im Dritten Reich, angesehen. Irgendwie ist Gott vielen Menschen verborgen. Und da fragen wir uns, wie kann man Gott in einer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt heute noch erleben? Und zwar so, dass es nicht lediglich ein Gefühl ist. Wir fragen uns, gibt es hier fundierte Antworten, die auf wirklichen Fakten basieren und nicht einfach auf subjektiver Spiritualität, die mehr mit Einbildung als mit Wirklichkeit zu tun hat? Nach dieser vorgelesenen Einleitung besehen wir nun ein paar wichtige Kennzeichen unserer Zeit. Ein erstes Kennzeichen ist die unfassliche Eskalation des Bösen im 20. Jahrhundert. Die zwei schrecklichsten Kriege der Menschheitsgeschichte mit circa 77 Millionen Toten haben in unserer modernen Zeit stattgefunden. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 18, der Zweite 1939 bis 45. Und inmitten des Zweiten Weltkrieges fand die Judenvernichtung im Dritten Reich statt, und zwar hier auf europäischem Boden mit 6 Millionen Toten. Aber wir müssen den Blick nicht nur auf die westliche Welt richten, sondern auch nach Osten. Im 20. Jahrhundert hat der Kommunismus im Osten gegen 100 Millionen Tote zu verantworten. Wie ist das möglich? In einer modernen, aufgeklärten Zeit ist das geschehen. Und das geschah nicht irgendwo in der dritten Welt, sondern im Zusammenhang mit der europäischen Geschichte. Ja, wie war so etwas überhaupt möglich? Das haben sich viele gefragt nach 1945. So auch Martin Buber, der ja als Jude aus Deutschland flüchten musste und dann in Amerika Zuflucht gefunden hatte. Nach dem Krieg hat er Vorträge gehalten zum Thema Gottesfinsternis. Und dazu hat er auch ein kleines Büchlein mit dem gleichen Titel verfasst. Das ist wieder ganz typisch für Martin Buber, nicht wahr? Er war so wortschöpferisch. Er hat ja auch zusammen mit Rosenzweig das Alte Testament auf Deutsch herausgegeben. Und zwar wollte er nicht einfach eine weitere Übersetzung im Deutschen anfügen, sondern etwas ganz Spezielles wollte er tun. Er wollte eine Übersetzung, in der man als deutscher Leser etwas von der Wortgewalt des Hebräischen mitbekommt. Und dazu war er geeignet als Wortschöpfer. Nicht wahr? Sie kennen wohl den Schöpfungsbericht. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer. Hebräisch, Ve'aretz, Heita, Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, Wüstheit und Leere. Das wollte er irgendwie rüberbringen im Deutschen und hat es übersetzt mit Irrsal und Wirrsal. Ja, das sind Wörter, die kannte niemand vorher, aber man versteht sie auf Anhieb. Und sie drückt das Tohu Vavohu im Deutschen sehr schön aus. Und so hat er das ganze Alte Testament verdeutscht. Das war gewissermaßen ein Dankeszeichen dafür, dass Deutschland den Juden jahrhundertelang Exil gewährt hatte in der Geschichte. Ich meine, das muss man sich im Klaren sein. Deutschland hat für die Existenz der Juden in der Vergangenheit eine ganz wichtige und eben auch positive Bedeutung gehabt. Nun, eben dieser Begriff Gottesfinsternis. Hergeleitet ist das von dem wirklich deutschen Wort Sonnenfinsternis. Und jedem ist klar, bei einer totalen Sonnenfinsternis ist es nicht so, dass die Sonne nicht mehr da wäre. Aber die Sonne ist nicht mehr gleich wahrnehmbar hier auf Erden wie sonst. Aber sie ist vollständig da. Und so wollte Martin Buber sagen, natürlich existiert Gott. Und auch in der modernen Zeit. Aber es ist nicht mehr gleich wie früher. Und darum spricht er eben von einer Gottesfinsternis. Ein zweites Zeichen unserer modernen Zeit. Es gab einen überwältigenden Aufschwung in Wissenschaft, Medizin und Technik. Und zwar so, dass viele sagen, alles ist machbar. Oder etwas bescheidenere Leute sagen, fast alles ist machbar. Und ebenso wird gesagt, alles ist erklärbar. Und etwas bescheidener gesagt, fast alles ist erklärbar. Meine Damen und Herren, sowas hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Und darum sind wir auch nicht mehr dieselben Leute wie früher. Ein drittes Kennzeichen ist die moderne Evolutionslehre. Ich weiß, Sie sehen hier Charles Darwin um 1859. Und das war ja genau die Zeit, als er das Buch herausgegeben hat, das erste moderne Evolutionsbuch über die Entstehung der Arten. Oder ich muss sagen, das erste moderne Buch über Evolution mit Bedeutung. Und deshalb nennt man Charles Darwin den Vater der modernen Evolutionslehre. Und die Wirkungsgeschichte dieses Buches war enorm. Und zwar so, dass es in unserer heutigen Gesellschaft ganz normal und verbreitet ist, zu sagen, zur Erklärung des Ursprungs der Welt und des Lebens braucht es Gott nicht. Man kann alles mit den Naturgesetzen erklären. Es reicht, Naturwissenschaft zu studieren, man kann das alles erklären, ohne Schöpfergott. Nun, das hat uns verändert. Wir sind nicht mehr die gleichen. Ein viertes Kennzeichen ist die unglaubliche Mobilität und Schnelllebigkeit unserer Zeit. Wir sind uns daran gewöhnt. Mit dem Auto kann man sich so schnell von einem Ort zum anderen verschieben, mit der Bahn ebenso und noch viel mehr mit dem Flugzeug. Ich war, wenn ich daran denke, mit der Postkutsche. War es früher so, von Zürich nach Basel brauchte es 9 Stunden Fahrt. Das war was wir heute eine Weltreise nennen, ja? Unglaublich! Aber heute ist das eine kleine Sache mit dem Auto schnell von Zürich nach Basel oder von Zürich nach Stuttgart. Kein Problem. Oder, wie wäre es mit dem Flugzeug? Ein Wochenende in den USA? Habe ich gemacht im vergangenen Frühjahr. Ich war eingeladen zu Vorträgen. Ich flog hin nach Harrisburg am Freitag. Morgen bin ich aufgebrochen. Am Freitagnachmittag war ich dort. Ich bekam dann noch ein Abendessen und am nächsten Tag habe ich Samstag Vorträge gehalten, Sonntag und dann am Montag bin ich nach Hause gegangen. Kein Problem. Man stellt sich vor, einfach so ein Wochenende schnell in die USA. Kein Problem mit Jetlag. Ich schlafe im Flugzeug. Was soll man sonst machen? Und das ist unglaublich, was heute möglich ist. Aber auch in ganz anderen Bereichen. Nicht wahr, da kommt jemand unangemeldet auf Besuch. Das sollte man in unserer Kultur nicht unbedingt machen, aber das macht man trotzdem. Und ja, dann sollte man schnell etwas zu essen geben. Natürlich, alles im Kühlschrank. Und wenn nicht dort, dann ist das Steak wahrscheinlich in der Tiefkühltruhe auch da. Mit dem Mikrowellenherd ist alles schnell erledigt. Kein Problem mehr. Aber stellen Sie sich vor 4000 Jahren kamen doch diese drei Fremden auf Besuch zu Abraham. 1. Mose 18. Und was heißt es da? Abraham ging hin und lud diese drei Männer ein. Völlig fremd waren sie für ihn. Und interessant heißt es, er hat dann geronnene Milch gebracht. Es gab ja keinen Kühlschrank. Und darum hat man eben ein bisschen saure Milch bereit gehabt, geronnene Milch angeboten. Und dann heißt es, er hat ein Kalb geschlachtet. Nicht wahr? Wir kennen das nur vom Restaurant. Wenn man länger als 20 Minuten warten muss, dann sagt man so zum Scherz, die müssen wahrscheinlich noch das Kalb schlachten, ja? Aber das hat Abraham wirklich so gemacht. Übrigens auch sehr interessant. Der hat nicht einfach Sarah, seine Frau, arbeiten lassen, wenn Besuch kam. Ja? War kein Hausmann, aber der wusste genau, wenn es Besuch gibt, dann arbeitet nicht nur die Frau. Da kann man sogar noch etwas Praktisches fürs Eheleben lernen, ja? Und Aber so ging das. Aber heute ist es kein Problem. Ich war mit unseren jungen Leuten, die studieren, dann kommen die zu ganz unmöglichen Zeiten wieder nach Hause und kein Problem, Mikrowellenherd, innerhalb von Minuten ist alles warm und bereit. Wir können alles sofort und sogleich haben. Oder ein bisschen bescheidener, fast alles, ja? Und dann kommt Fernseher dazu, Telefon, weltweite Kommunikation ohne Problem, Fax. Ich schäme mich schon ein bisschen, Fax zu erwähnen. Das ist ja schon fast vorsintflutlich, nicht wahr? Aber dann Handy, Videotext, Internet. Ja, und Postomat und Bankomat. Nicht wahr? Plötzlich fällt es einem ein. Oh, ich sollte ja noch bezahlen. Es ist Samstagabend. Alle Banken geschlossen. Kein Problem mit dem Kärtchen zum Bankomat. Und schon hat man das Geld sofort griffbereit. Man kann irgendwie alles so schnell und sofort haben. Und dazu kommt fünftens unsere Absicherung auf allen Gebieten. In der Schweiz kennen wir die AHV und IV-Kasse. Ja, hier spricht man mit anderen Ausdrücken über die Altersversorgung und dann über Hartz IV, nicht wahr? Und dann gibt es die Pensionskasse. Und zwar, wenn die Altersversorgung nicht einfach so ausreicht, nicht wahr? Pensionskasse, zweite und dritte Säule. Nicht nur eine, sondern gleich noch zwei dazu. Schließlich sollte man ja dann ab einem gewissen Alter doch die gleiche Mobilität und den gleichen Luxus haben, wie man das über Jahrzehnte gewohnt war, nicht wahr? Ja, und dann kommt die Krankenkasse dazu, alles so abgesichert, Unfallkasse, Hausrat, ist auch wichtig, wenn mal Diebe auf Besuch kommen. Und Motorfahrzeug, Haftpflicht. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben 6 Kinder, wie wir. Die können eine Menge Unsinn anstellen. Ja? Mein Versicherungsberater hat mir gesagt, ja, das ist ganz in Ordnung. Machen Sie doch eine Versicherung für 7 Millionen. Ja, ist ja so. Da wirft man eine Bananenschale hin und jemand gleitet aus, wird arbeitsunfähig und wer bezahlt jetzt bis zum Lebensende? Die Versicherung in dem Fall. Hat er mir gesagt, ist so geschehen in der Schweiz, im Kanton Graubünden. Also Sie sehen, das lohnt sich allemal. Und dann, wenn man schon reist so viel, dann sollte man auch eine Reiseversicherung haben und Diebstahlversicherung, man weiß ja auch nie, was da alles geschieht auf Reisen. Und Rechtshilfeversicherung. Nicht wahr? Es gibt Nachbarn, die sind wirklich schwierig. Ja, und Sie sehen, ich spreche ziemlich ironisch über diese Versicherungen, ohne damit zu sagen, dass Versicherungen grundsätzlich etwas Falsches wären, aber man muss sich die Frage ernsthaft stellen, worauf stützen wir unser Vertrauen ab? Und natürlich, wenn das alles so abgesichert ist und vieles davon ist ja auch vom Staat so gefordert, ja, und wenn dann etwas geschieht, ja, dann muss man ja nicht oder scheinbar nicht mehr auf Gott vertrauen, sondern die Hilfe kommt ja mit ein bisschen Verzögerung. Aber das hat uns auch verändert. Das war anders als zu Zeiten unserer Großeltern. Ich meine, mein Großvater ist 1888 geboren. Ja, also da war es irgendwie anders, wenn das Haus runterbrannte. Dann hatte man nichts mehr. Und wer half dann? Ja, und das führt uns nun direkt zu drittens, Gott verbirgt sein Angesicht. Sie sehen hier auf der Folie, ich habe eine ganze Reihe von Bibelstellen zusammengestellt, die davon sprechen, dass Gott sein Angesicht verbirgt. Ich lese aus dieser Auswahl 5. Mose 32, Vers 20. Gott spricht dort: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. In der Bibel wird oft gesprochen über Gottes Angesicht oder jemand stellt sich vor Gottes Angesicht. Gott ist ja unsichtbar. Aber dieser Ausdruck bedeutet, vor Gottes Angesicht stehen bedeutet ganz bewusst in der Gegenwart und im Bewusstsein, dass Gott da ist, dastehen. Und wenn Gott sagt, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, dann heißt es, ich will das verunmöglichen, dass die Menschen meine Gegenwart wahrnehmen. Als ein Gericht Gottes. Oder lesen wir in der Jesaja-Rolle, Jesaja 45, 45, da spricht Israel so: Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Gott verbirgt sich. Das ist also ein biblisches Thema. Und tatsächlich, wenn wir nun unter viertens ein bisschen durch die biblische Geschichte hindurchgehen, dann sehen wir, es gab immer wieder Zeiten der Gottesfinsternis. Nicht erst seit der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Schauen wir uns mal an die Richterzeit, die 450 Jahre dauerte, nämlich von 1546 bis 1096 vor Christus. Da können Sie zum Beispiel die Geschichte von Gideon lesen in Richter 6, Vers 13. Und dieser Gideon, ein Richter Israels, sagt: Wo sind die Wunder geblieben, von denen unsere Vorfahren gesprochen haben? War nichts davon zu sehen. Ich war damals, und das war ja vor über 3000 Jahren, spricht er von. Unsere Vorfahren haben immer von Wunder erzählt. Keine Spur von Wundern. Wo sind die? Also irgendwie war es zur Zeit von Gideon ganz anders als in der Zeit davor. Oder der letzte Richter dieser sogenannten Richterzeit war Samuel. Und in 1. Samuel 3, Vers 1 lesen Sie, in jener Zeit waren Visionen von Gott sehr selten. Also, Samuel vor über 3000 Jahren konnte sagen, das ist ganz ungewöhnlich, wenn Gott sich durch eine Vision jemandem mitteilt. Das war nicht einfach das Normale. Gehen wir weiter in der Geschichte der Bibel. Wir kommen schließlich einmal in die Perserzeit, als die Perser das Weltreich hatten im Nahen Osten und darüber hinaus. Da finden wir die Geschichte, die im Buch Esther beschrieben wird. Eine sehr dramatische Geschichte, denn es ging damals darum, in der Zeit von König Xerxes von Persien, 483 bis 465 vor Christus, dass alle Juden im Persischen Reich, das von Nordafrika bis nach Indien reichte, zu vernichten. Das wäre also die totale Auslöschung der Judenheit gewesen. Und das Buch Esther beschreibt ganz dramatisch, wie es zu einer Wende kam, sodass die Judenvernichtung schließlich nicht durchgeführt werden konnte. Und das Erstaunliche ist, das Buch Esther in der Bibel, das in 10 Kapiteln diese Geschichte erzählt, erwähnt den Namen Gottes nicht ein einziges Mal. Nicht wahr? Seltsam für ein biblisches Buch. Gott wird nie erwähnt. Und da haben schon in früheren Zeiten die Rabbiner darüber diskutiert, warum steht dieses Buch in der Bibel, aber Gott wird nie erwähnt. Und noch mehr, auch Priester werden nicht erwähnt. Tempel, Opfer, Gebet. Sogar dort, wo es klar ist vom Zusammenhang, da wurde gebetet, wird das nicht Gebet genannt. Ganz eigenartig. Und schon die alten Rabbiner der Antike haben gelehrt, das ist 5. Mose 32, Vers 20. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Das war eben eine Zeit der Gottesfinsternis. Und trotzdem, wer offene Augen hatte, konnte sehen, was da in der Geschichte von Königin Esther, in ihrer Lebensgeschichte geschehen ist. Das wäre ja eine Verkettung von unglaublichen Zufällen. Mit einem Timing bis auf die letzte Minute genau, die letztlich dann zur Wende, zur Rettung der Juden geführt hatte. Und da galt eben der Spruch aus Sprüche 3, erkenne ihn, den Herrn, auf allen deinen Wegen. Gott war nicht offensichtlich zu sehen, aber wenn man die Geschichte genau ansah, merkt man, Gott ist trotzdem da. Und der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi. Er lebte um 400 vor Christus. 430 vor Christus. Und dann kam diese lange sogenannte zwischentestamentliche Zeit. Und in dieser Zeit gab es keine Propheten mehr in Israel. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum nach der Bibel, steht in Traktat Sanhedrin 11a, nach den Propheten oder nach dem Tod der Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also man war sich im Klaren. Es ist ganz anders als früher. Wir haben keine Schriftpropheten mehr, die mit Autorität auftreten, wie das in früheren Jahrhunderten sehr wohl der Fall gewesen ist. Keinen Jesaja, keinen Jeremia, keinen Habakkuk. Es war ganz anders. Übrigens, in dieser zwischentestamentlichen Zeit wurden unter anderem die sogenannten Apokryphen, die man in gewissen Bibeln angehängt ans Alte Testament, noch vor dem Neuen Testament, eingefügt findet. Die Bücher Makkabäer, Tobias und so weiter. Aber das waren Bücher geschrieben von Juden, die wussten, wir sind keine Propheten und wir haben keine prophetische Autorität. Ja, jetzt verstehen Sie auch, im Judentum wurden die nie akzeptiert als Gottes Wort. Und das war sehr schicksalshaft, als im Konzil von Trient im 16. Jahrhundert im Zug der Gegenreformation plötzlich gelehrt wurde, wer die Apokryphen ablehnt, sei Anathema. Verflucht. Aber eben, das war von alters her klar, das sind keine prophetischen Bücher und sie behaupten es auch nicht. Es war eine Zeit der Gottesfinsternis. Aber schauen Sie mal, so ganz anders war die Zeit des Exodus aus Ägypten. Damals, um 1606 vor Christus, als die Kinder Israel als ehemalige Sklaven aus Ägypten auszogen unter der Führung von Moses. Was geschahen da für Wunder? Die 10 Plagen, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch geführt hatten. Und dann auch, was die Bibel berichtet über die Wunder während der 40-jährigen Wüstenwanderung. Aber danach, als Israel Jericho erobert hatte und der Josua ins Land kam, plötzlich hörten diese Wunder auf. Es kam dann die Zeit der Richter. Wo sind diese Wunder geblieben? Gottes Finsternis. Also die Bibel macht klar, in der Geschichte ändert sich das immer wieder. Aber wir haben es in unserer heutigen Zeit mit einer sehr dramatischen Gottesfinsternis zu tun, eben wie gesagt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt sehen Sie auch, warum diese Stimmung aus dem Ghetto am Anfang irgendwie dazugehört hat. Ja, das war zwar nicht eine geplante Panne, Also wir machen das nicht, solche geplanten Pannen. Aber hat genau gepasst. Da hat etwas so grundsätzlich geändert in unserer Gesellschaft. Und das führt uns nun zu fünftens: Versuche, das Problem der Gottesfinsternis zu lösen. Ein Versuch ist die liberale Theologie. Die liberale Theologie kam auf, besonders im 19. Jahrhundert, und zwar als Folge der Aufklärungszeit. Die Aufklärungsphilosophen, nicht wahr, die haben gesagt, wir können nicht an einen Gott glauben, der in der Geschichte wirkt und eingreift. Sie haben gesagt, Gott ist ganz weit weg und er handelt nicht mit uns Menschen und darum ist das alles unglaubwürdig, wenn in der Bibel von Wundern berichtet wird. Und sehr früh wollten Theologen auch modern sein. Das ist nicht nur ein Problem von heute. Wir haben das ja heute sehr ausgesprochen. Aber schon damals, die wollten modern sein und so hat man dieses aufklärerische Denken sehr schnell in die Theologie mit aufgenommen. Und so entstand die liberale Theologie, die die Bibel nicht mehr betrachtet als Gottes Wort, sondern das ist ein ganz normales menschliches Schriftstück. Wir müssen das behandeln, so wie man alle Schriften dieser Welt von Menschen geschrieben betrachtet. Also was hier steht, das ist nicht die Wahrheit, sondern hier haben wir Zeugnisse von Menschen früher, wie sie Gott erlebten oder dass sich vorstellten, wie man Gott erlebt. Und diese liberale Theologie hat sich immer mehr ausgebreitet, und zwar so: Wenn Sie heute evangelische Theologie studieren würden an einer Uni in Deutschland, dann wird Ihnen ganz früh, schon ab dem ersten Semester beigebracht, die Bibel ist voller Fehler. Sie ist nicht Gottes Wort. Und diese liberale Theologie kam auch in die katholische Theologie hinein. Wenn Sie katholische Theologie studieren, dann wird Ihnen der Glaube an die Glaubwürdigkeit, die volle Glaubwürdigkeit der Bibel sehr früh im Studium auch zerstört. Und das hat sich immer weiterentwickelt bis zu Professor Rudolf Bultmann, den Sie hier sehen. Er ist berühmt geworden in Deutschland durch seine Gott-ist-tot-Theologie. Besonders in den 1960er Jahren hat er viel von sich reden gemacht. Und er hat gesagt, der moderne Mensch kann nicht mehr diese Geschichten glauben, wie sie in den Evangelien beschrieben sind und überhaupt in der Bibel. Wir müssen die übersetzen für den modernen Menschen. Der moderne Mensch, der einen elektrischen Rasierapparat benutzt. Ich meine, damals gab es keine iPhones. Sonst hätte er ohne Zweifel gesagt, der moderne Mensch, der ein iPhone benutzt, er sagte, der moderne Mensch, der einen elektrischen Rasierapparat benutzt, der kann nicht glauben, dass Jesus Christus am dritten Tag aus den Toten auferstanden ist. Aber wir müssen eben diese Geschichten einfach übertragen. In diesen Geschichten liegt eine Botschaft drin, ein Kerygma. Wir müssen das Kerygma entdecken und den Menschen rüberbringen. Natürlich, Jesus Christus ist nicht auferstanden, sagte er. Aber in einer gewissen Weise lebt Jesus Christus in unseren Gedanken weiter. Und wenn ich auf der Straße spaziere, sagt dieser Professor, der Pfarrer und Pfarrerin ausgebildet hat, dann muss ich in meinem Nächsten Jesus Christus sehen, der Auferstandene. Sie merken, ja? Also, eigentlich ziemlich mystisch. Aber er hat das als sehr modern gesehen. Also so müssen wir das einfach übertragen. Und da kann der moderne Mensch eben immer noch Christ sein. Modern und Christ, das geht. Aber schauen Sie mal, wie sich die Kirchen gelehrt haben. Das interessiert niemand. Also da sagt einer, die Geschichte mit Jericho und den Mauern gefallen sind, das ist nie geschehen. Aber wir müssen die Botschaft, das Kerygma wahrnehmen. Da können wir gerade so gut Hänsel und Gretel studieren zusammen, nicht wahr? Und das Kerygma, ja? Ein Geschwisterpaar, das zusammenhält. Auch in schwierigsten Situationen, ja? Das ist das Kerygma, da kann man auch drüber predigen. Ganz modern. Aber da merken die Leute das. Das befriedigt die Seele nicht. Das hat keine Substanz. Da gehen wir nicht mehr hin. Also die liberale Theologie war garantiert keine Lösung dieses Problems. Aber es gibt andere, die sagen, wir können das Problem lösen durch Ritualismus. Ich war von alters her hat man in der Kirche verschiedene Riten entwickelt und wir müssen diese Riten auch wieder neu entdecken. Hier sehen Sie ein Bild von Désé. Désé wurde ja gegründet von Roger Schütz, einem evangelischen Theologen, der den gewissermaßen katholischen Ritualismus in die evangelische Kirche wieder einführen wollte. Und tausende von jugendlichen Menschen sind nach Désé gepilgert und haben versucht, in diesen Ritualen Gott zu erleben. Abgedunkelte Räume, Kerzen und es kann auch sein Weihrauch und so weiter. All diese Dinge, so kann man über die Sinne und so weiter etwas von Gottes Gegenwart wahrnehmen. Aber wenn sich das nüchtern überlegt, ist das wirklich, wenn man einen Raum abdunkelt, dann ist Gott in uns näher. Wenn man eine Kerze anzündet und da die potenzielle Energie, die ja gespeichert ist in der Kerze, in nützliche Arbeit, nämlich Lichtproduktion umsetzt, ist dann Gott uns näher? Und viele haben gemerkt, das ist einfach etwas, was unsere Gefühle irgendwie anspricht, aber wirkliche Substanz findet man nicht. Und dann kam Anfang des 20. Jahrhunderts, das wäre nun ein dritter Versuch, die sogenannte Pfingstbewegung auf. Da hat man sich gesagt, das war damals noch in den USA, die Kirchen sind tot, da ist kein Leben da. Die Leute sitzen einfach da, hören und es lebt nichts. Und dann plötzlich kam da ein Aufbruch. Plötzlich begannen Leute zu Boden zu fallen. Und begannen ekstatisch in Zungen zu reden. Und hatten plötzlich Visionen und Prophezeiungen. Zum Beispiel, typisch damals, Jesus Christus wird in 2 Jahren wiederkommen. Oder eine andere Botschaft damals lautete, noch diesen Winter und dann wird Jesus Christus kommen. Aber ich sage Ihnen, da ging die Post ab. Und diese Bewegung kam nach Europa, aber damals haben viele Kirchen das abgewehrt und haben gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das ist nicht echtes Christentum. Aber dann kamen die 1960er Jahre, die charismatische Bewegung. Das war ein Aufbruch, viel intensiver. Und damals hat man sich gesagt, jetzt machen wir den Fehler nicht mehr wie bei der ersten Bewegung. Da hat man nämlich einfach neue Kirchen gebildet, die spezialisiert waren auf diese Phänomene. Aber die anderen Kirchen waren unbetroffen. Jetzt soll das in alle Kirchen hineinkommen. In alle Freikirchen, in die evangelische Kirche. Da soll eine charismatische Erneuerung stattfinden. Und auch in die katholische Kirche. Und Papst Johannes Paul II. Hat das auch begrüßt, diesen Aufbruch. Das war die charismatische Bewegung. Und die hat sich weltweit ausgebreitet mit Zeichen und Wundern und Zungenreden. Also mit Zungenreden ist dann gemeint ein Reden in Silben und Wörtern, die man selber nicht versteht, nicht weiß, was es bedeutet. Und dann kam aber in den 1980er Jahren die sogenannte dritte Welle. Und da sagte man, jetzt kommt ein neuer Aufbruch und der wird noch stärker sein. Der wird alles Frühere in den Schatten stellen. Und was auch sehr verbreitet war in dieser Bewegung bis heute, dass viele sagen, Gott möchte unsere Gesundheit. Und zwar, geht man so vor, was denkt ihr, ist Gott gut? Alle sagen, ja. Möchte Gott das Gute für uns? Ja, natürlich. Ist Krankheit etwas Gutes? Nein. Möchte Gott, dass wir krank sind? Nein. Also, Gott will die Heilung. Wer krank bleibt, ist selber schuld. Er muss einfach die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Und dabei spielte in dieser Bewegung moderne Musik mit einem stampfenden, monotonen Rhythmus eine große Rolle. Denn dadurch kann man die Leute in der kürzesten Zeit in Ausgelassenheit bringen und bis hin zur Ekstase. Und dann hat man gesagt, das ist der Heilige Geist. Seht ihr, das ist jetzt ein ganz echtes Christentum, nicht mehr dieses Trockene, wo man die Bibel liest, ja, und für sich ruhig betet. nein, jetzt geschieht etwas ganz Großartiges. Und man wollte eigentlich Gott zwingen, aus der Gottesfinsternis herauszukommen. Nicht wahr? Wenn ich das so darstelle und mit meinen Betonungen und so weiter, muss man sich im Klaren sein, wir befinden uns alle im selben Boot. Ja, wir haben das Problem der Gottesfinsternis. Und die Frage ist, wie können wir Gott erleben? Und hier ist die Frage, ist das die Art und Weise, die die Bibel uns lehrt, wie wir Gott erleben können? Einmal habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der in eine Gemeinde ging, eine christliche Gemeinde, wo man nur Rockmusik singt, ja? Mit Rockmusik und Popmusik, ja? Und der hat mir dann gesagt, früher hatte ich gemeint, dieses Gefühl, das durch diese Musik entsteht, das sei der Heilige Geist. Aber heute ist jetzt klar, das kann man heute alles medizinisch erklären, wie diese Musik wirkt und was sie auslöst im Körper und im Gehirn. Und dann merkt man, das ist eine Täuschung. Das ist nicht der Heilige Geist. Und interessant ist Folgendes. Das führt uns zu viertens. Im säkularen Bereich hatten wir genau dasselbe in Grün. In den 1960er Jahren, das war doch die Zeit der Jugendaufbrüche. Das war die Zeit der Beatles und Rolling Stones. Und viele Jugendliche haben sich gesagt, wir haben genug von diesem trockenen Leben unserer Eltern, nur dem Geld nachrennen, arbeiten bis zum Herzinfarkt und alles nur, um ein schönes Auto und ein schönes Haus zu haben. Wirtschaftswunder, nicht wahr? Wir wollen mehr. Wir wollen das wirkliche Leben. Und da kam genau diese Musik auf, der Beatles und Rolling Stones, wo man so richtig abheben und abfahren konnte. Das war eine mystische Erfahrung. Und das hat auch dazu geführt, dass man sich dann begann, auch für andere Arten von Mystik wie Okkultismus und Esoterik zu interessieren. Und Rockmusiker selber haben gesehen, das ist ja unglaublich, wie unsere Musik wirkt auf die Jugend. Die fahren völlig ab. Woher kommt das? Und da haben sie begonnen zu experimentieren, auch mit Drogen. Wo man dasselbe auch erlebt, nur einfach noch stärker. Und wir haben dann auch gemerkt, man kann es kombinieren. Ich meine, Drogenrausch kombiniert mit Rockmusik wirkt stärker. Aber hören Sie dazu mal die Matthäus-Passion an. Dann kann einer merken, der Rausch wird gedämpft. Ich habe das nie ausprobiert. Aber ein Musikstudent hat mir das gesagt. Das war so, wenn ich diese Musik hörte, Rockmusik, wurde der Rausch stärker, habe ich klassische Musik gehört, wurde er gedämpft. Und man kann auch erklären, warum. Das hängt mit der Atemrhythmik zusammen. Ja, aber das ist nicht unser Thema. Ich wollte nur einfach erklären, es wurde plötzlich interessant, alles, was irgendwie einen Kick auslöst. Und genau auf dieser Linie steht auch der heutige Extremsport. Warum machen viele Leute das? Springen aus dem Helikopter mit einem Gummiseil am Bein, einfach damit sie den Kick erleben, ja? Man muss sich vorstellen, 1,5 Kilometer runter und dann, das Gummiseil ist ganz draußen und dann wieder rauf und nochmals runter. Das ist doch viel mehr als von einer Brücke, ja? Aber eben, es geht genau um das Problem. Man merkt, irgendwie fehlt uns etwas. Wir leben in einer Zeit der Gottesfinsternis. Wie kann man dem entfliehen? Und nun, nach diesen Versuchen, die aber eben nicht wirklich helfen, kommen wir zur Frage sechstens. Wie können wir Gott erleben, erfahren gemäß der Bibel? Erstens, in tiefer Not. Sie merken das, das klingt völlig anders, als was die Botschaft der charismatischen Bewegung ist. Und sprechen Sie mit Christen, die ein jahrelanges Glaubensleben hinter sich haben. Fragen Sie mal so im Vertrauen, in welchen Zeiten hast du ganz besonders erfahren, dass Gott da ist, dass er dir nah ist. Und viele werden Sie hören, sagen, gerade in ganz besonders schwierigen Zeiten meines Lebens. Und das trifft sich mit Psalm 91, Vers 15. Dort spricht Gott vom Gläubigen. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Also Gott sagt, genau dann, wenn es schwierig ist, will ich dem, der auf mich vertraut, meine Nähe besonders erleben lassen. Da steht nicht, werde ich mein Angesicht verbergen. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Psalm 34, Vers 18. Sie schreien und der Herr hört. Und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. Ich kann das auch sagen von meinem Leben. Es gab ganz, ganz schwierige Momente. Und gerade in solchen Momenten war das unerklärlich real. Ich mag mich erinnern, in der Nacht, bevor die Botschaft nach Kanada kam, wo ich in der Wildnis war, dass unser ältester Sohn tödlich verunglückt war, da musste ich nachts aus dem Zelt kurz auf die Toilette. Das war so auf der nördlichsten transkanadischen Route, ja, da oben in der Wildnis. Und dann habe ich den Sternenhimmel gesehen. Ich liebe den Sternenhimmel. Aber ich sage Ihnen, ich habe den noch nie so gesehen wie in dieser Nacht. Es ist ein Zeugnis der Größe und Macht Gottes. Und dann am nächsten Tag, ich musste von einer Tankstelle aus nach Hause anrufen und dann kam diese Nachricht. Das ist wie ein Schlag, ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber wie wir dann in dieser Zeit, und das können Sie auch meine Frau fragen, innerlich so getragen wurden, es ist unglaublich. Ich glaube, man könnte in solchen Momenten ja durchdrehen. Und das ist einfach einzigartig. Man kann das konkret erleben. Und es ist nicht produziert, nicht wahr? Zweitens, durch Demütigung und reuige Umkehr zu Gott. In Jesaja 57, 15 lesen wir, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und das können Sie auch fragen bei Christen, die wirklich ein glaubwürdiges Glaubensleben hinter sich haben. Wie war das damals, als du zum Glauben gekommen bist? Und dann können Sie Zeugnisse hören wie, ich war mir so bewusst meiner Schuldhaftigkeit vor Gott. Das war furchtbar. Und ich war wirklich vor Gott zerbrochen am Boden und habe ihm meine Schuld bekannt. Aber dann kam eine Wende. Da habe ich so erfahren, dass Gott real da ist und die Schuld meines Lebens auch wirklich vergibt. Das ist genau das hier. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, im Jenseits. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Drittens, beim Singen. Es ist ganz interessant, in Psalm 22, Vers 4, da haben wir einen prophetischen Psalm vor uns, der von Jesus Christus am Kreuz spricht. Er beginnt mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus hat dieses Wort am Kreuz von Golgatha vor den Toren Jerusalems gebetet, geschrien. Und zwar, weil er damals, so sagt die Bibel, mit unserer Schuld beladen war, hat Gott ihn an unserer Stelle bestraft, damit er uns dann vergeben kann. Und hat ihn verlassen. Und dann heißt es, wenn Sie weiterlesen im Psalm 22, die Väter früher, die Vorfahren, die hast du nie verlassen. Du warst immer bei ihnen. Keiner der Gläubigen hat die Gottesverlassenheit erlebt, wie Jesus Christus. Und dann steht dort in Vers 4, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Ich war im Tempel zu Jerusalem, da gab es ein professionelles Orchester der Leviten und Priester und einen professionellen Chor. Die haben tagtäglich die Psalmen und auch andere Texte aus dem Alten Testament aufgeführt. Und die Menschen, die da hingekommen sind nach Jerusalem, haben diese Musik gehört, eine erhabene, würdige Musik. Und sie haben auf diese Texte gehört und konnten da wirklich auf ganz besondere Weise erleben, Gott ist da. Und das sagt Jesus Christus, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und wieder, wenn Sie bewährte Christen fragen, ich sage bewährt eben aus dem Grund, Leute, die wirklich auch jahrelang gezeigt haben, dass ihr Glaubensleben echt ist, die können Ihnen sagen, ja, in Momenten, wo ich christliche Lieder gesungen habe, habe ich ganz besonders erlebt, wie der Herr mir nahe war. Aber es ist nicht die Musik, die macht, dass Gott da ist, nicht wahr? Aber die Musik ist dazu da, dass man den biblischen Text eben sehr tief inhaltlich ausdrücken kann. Wenn Sie zum Beispiel dieses Lied singen würden in einer ganz schwierigen Situation, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege, des, der den Himmel lenkt und so weiter. Und wenn Sie das auch im Gesang ausdrücken können in einer schwierigen Zeit, das sind ganz besondere Erfahrungen, wo man die Nähe Gottes erleben kann. Ein viertes Beispiel beim Gebet. Psalm 34, Vers 5. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Der Ausdruck auf Gott blicken, auf ihn blicken, ist in der Bibel ein gleichwertiger Ausdruck wie beten. Wenn ein Mensch betet, dann sucht er die Hilfe bei Gott, blickt gewissermaßen auf ihn. Obwohl er ja unsichtbar ist. Aber es ist ein Blicken auf Gott. Und dann steht hier, und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Sie wurden erheitert. Und das ist wirklich so, wie Menschen erleben können, wenn sie beten und ihre Not und ihre Schwierigkeiten vor Gott ablegen, wie das Gesicht sich verändert. Und das hat einmal ein Nichtchrist berichtet. Er hat immer so eine christliche Gemeinde beobachtet. Die Leute reingingen am Sonntagmorgen und dann kamen sie wieder raus. Das ist ganz normal, nicht wahr? Es geht immer so. Aber er hatte gesagt, als die jeweils reingingen, sahen die Gesichter anders aus, als wenn sie rauskamen. Die Gesichter waren so strahlend, wenn sie rauskamen. Was ist dort geschehen? Die haben zum Beispiel gebetet. Und natürlich kann man das auch ganz besonders erleben in der Gebetserhörung. Wenn man erlebt, wie Gott Gebete auch erhört. In 1. Mose 25, 11 geht es um die Geschichte von Isaak vor bald 4000 Jahren. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Sehen Sie, das gleiche Problem wie manche heute. Es kommt kein Kind. Es ist ein Problem von vielen Ehepaaren. Heute ganz besonders. Es hat zugenommen. Und was macht man dann? Natürlich, heute hat man einen Gynäkologen. Und vielleicht kann er helfen. Aber sehen Sie, früher gab es, ich spreche jetzt nicht irgendwie ironisch über Gynäkologen. Und mir geht es einfach darum, und wie war das früher, als es keinen Gynäkologen gab? Ja, da konnte man beten. Aha. Ja, heute auch. Ja, und er hat erlebt, dass das Gebet erhört wurde. Und seine Frau, Rebekka, wurde schwanger. Fünftens, beim Hören, beim Lesen der Bibel. In Jeremia 23, 29 steht, Gott spricht, ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und das können Leute berichten, die haben mit Christentum gar nichts zu tun gehabt. Und irgendwie bekamen sie einmal eine Bibel, begannen ernsthaft zu lesen. Und plötzlich schlug das so ein, das ganze Leben wurde umgekrempelt. Die haben gemerkt, das ist kein menschliches Buch. Und so kann man beim Lesen der Bibel nur durch das Lesen, sogar ohne Anleitung, kann man erfahren, das ist Gottes Wort. Und viele können das sehr eindrücklich bezeugen, wie sie das erlebt haben. Sechstens, im Dienst für den Herrn. In Matthäus 28, 19 gab Jesus Christus seinen Jüngern den Missionsbefehl. Und er sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier wird der Auftrag gegeben, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, Menschen anzuleiten, wie sie Nachfolger von Jesus Christus werden, Jünger, und dann sollen sie getauft werden auf den dreieinen Gott, und dann sollen sie belehrt werden aus der Bibel, um das auch praktisch umzusetzen. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus Christus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und fragen Sie Menschen, die in diesem Verkündigungsdienst, in der Verbreitung des Evangeliums stehen, und die können Ihnen erzählen, das sind so wunderbare Erfahrungen, die man macht, dass Gott wirklich da ist. Und es ist nicht mystisch, einfach real, wirklich. Siebtens, in den Gemeindezusammenkünften. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 24 über die Gemeinde in Korinth, wenn aber alle weissagen, das heißt, wenn verschiedene Brüder aus der Bibel etwas erläutern und geleitet durch den Heiligen Geist das auf das Leben der Zuhörer anwenden, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. In einer Verkündigung der Bibel in Gemeindezusammenkünften kann man das so erleben, dass es so direkt in unser Leben hineinspricht, ohne dass die Redenden wissen, was unsere persönliche Situation ist, sondern man merkt, hier spricht Gott. Hier wirkt Gott durch sein Wort. Und tatsächlich sagt Jesus Christus in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Sie sehen, für die Synagoge braucht es mindestens 10 Männer. Man muss 10 Männer sein, um eine Synagoge zu bilden. Ja? Ich habe das auch schon erlebt an der Klagemauer. Da haben ein paar Leute, Orthodoxe, die Zahlen nicht zusammengebracht. Da haben sie mich gerufen, ich soll doch kommen, damit sie den Minyan hinkriegen. Weil 9, das geht nicht. Aber Jesus Christus sagt seinen Jüngern, 2 oder 3 versammelt in meinen Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Kirche, Gemeinde ist möglich mit 2 oder 3. Und dann die Gegenwart des Herrn besonders erleben. Achtens, man kann Gott erfahren im Erleben und Erforschen der Natur. Römer 1, Vers 20 sagt, denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die Bibel macht klar, wenn der Mensch mit seinem Verstand die Ordnung der Natur betrachtet, erkennt er, Gott ist da. Ich weiß, so geht es mir. Ich sitze irgendwo auf einem Stuhl in der Stube und auf dem Tisch sehe ich eine Stubenfliege. Das reicht für mich, um wirklich so zu sehen, wie real Gott ist. Denken Sie, ich würde glauben, dass eine solche Stubenfliege, die eine solche Künstlerin ist in der Reaktion und im Fliegen, ja? Ja, komm mal mit der Hand von vorne, keine Chance! Dick, andere Richtung, schon weg! Das sei entstanden durch Schreibfehler im Erbgut. Nein, für mich reicht eine Stubenfliege, um die Realität Gottes zu erfahren. Hier sehen Sie Stephen Hawking, eine der bekanntesten Astrophysiker unserer Zeit und Spezialisten für Urknallfragen. Er hat 2010 das Buch herausgegeben, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und darin sagt er, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Merken Sie den Logikfehler. Da braucht es nicht mehr als Grundschule. Nicht wahr? Wenn das Universum sich selber aus dem Nichts erschaffen hat, dann musste es ja schon existieren, bevor es existiert hatte. Ja, sonst kann es sich ja nicht erschaffen. muss es schon da sein, bevor es da ist. Ist doch unglaublich. Aber lesen Sie es nach, steht so. Sie können auch das englische Original nehmen. Wie ist das möglich? Gottes Finsternis. Das macht keinen Abbruch an seiner Genialität in der Physik. Aber das geht doch nicht. Richard Dawkins, einer der bekanntesten Evolutionisten heute. Und er sagt, die Christen, die heute noch glauben, dass es einen Schöpfergott gibt, sind eigentlich Dummköpfe. Er sagt das sehr ordinär, drückt er sich aus. Und in dem Film Expelled, am Schluss gibt es ein Interview mit Ben Stein. Ben Stein stellt ein paar ganz trockene Fragen und will wissen, wie war das mit der Entstehung des Lebens? Vorhin haben wir uns beschäftigt mit der Entstehung der Materie. Also aus nichts entsteht nichts, das ist klar. Aber Stephen Hawking glaubt, dass das nicht existierende Universum sich selber erschaffen hat aus dem Nichts. Im Widerspruch zu den thermodynamischen Hauptsätzen. Aber hier geht es jetzt um die Entstehung des Lebens. Und dann sagt Richard Dawkins, es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Also das war ein Riesenmolekül, das sich begonnen hat, plötzlich selber zu kopieren. Und damit hat das Leben begonnen. So wie Zellen ja ihre Moleküle, das Erbgut, kopieren müssen, ja, um sich zu vermehren. So war das. Und dann Einstein, genau. Und wie spielte sich das ab? Richard Dawkins, ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht. Einstein, Sie haben also keine Ahnung, wie es begann. Richard Dawkins, nein, niemand hat eine. Ja gut, wenn ihr sagt, niemand hat eine Ahnung, wie das Leben entstanden sein könnte, wieso sagt ihr dann, wir seien Dummköpfe, wenn wir an den Schöpfergott glauben? Das ist die Antwort für die Entstehung des Lebens. Und dann sagen Atheisten oft, ja, wir haben einfach noch nicht herausgefunden, wie das funktionieren könnte. Aber irgendwie muss es ja funktioniert haben. Und dann kann man sagen, nein, das Ganze ist noch viel schlimmer. Denn das alles ist ja ein Widerspruch zum Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Lange Ketten, die wir in sogenannten einfachsten Zellen haben, DNA, RNA und Proteine, die können in der Natur nicht so entstehen. Die brechen in der Natur, wenn eine Kette entstehen will, die brechen immer ab. Und zwar aus den bekannten Gesetzen des Massenwirkungsgesetzes. Sobald eine Kette beginnt zu wachsen, entsteht Abfallprodukt, das die Kette dann wieder abbricht. Und dann geht das als reversible Reaktion ständig hin und her, bis ein thermodynamisches Gleichgewicht entstanden ist und dann gibt es keine Kette. Es geht gar nicht. Es ist im Widerspruch zu den Naturgesetzen. Und denken Sie noch dran, wir können alles erklären anhand der Naturgesetze. Nein, wir können mit den Naturgesetzen zeigen, dass es eben so nicht geht, ohne Schöpfer. Und noch schlimmer, also die Ketten können nicht entstehen, aber ich kann Ihnen Ketten geben. DNA, RNA, Proteine. Wenn Sie das wollen, ich schenke Ihnen eine Büchse mit Sardinen. Die sind tot, ja. Die sind wirklich tot. Und darum macht man ja Sardinenbüchsen. Weil man dann hofft, dass nicht etwas Lebendiges rauskommt, wenn man die dann verschlingen will, ne? Oder essen will. Ja, also die sind wirklich tot, aber in dieser Büchse ist es voll mit DNA, RNA und Proteinen. Und wenn Sie die Büchse öffnen und ein bisschen stehen lassen, dann geschieht das, was immer geschieht, wenn man stirbt. Dann beginnen plötzlich Fetzen von DNA herumzufliegen im Raum. Also, aber dann steht nichts. Wenn Sie die Ketten haben, dann ist immer noch nicht Leben da. Sie können die Büchse schütteln und machen, was Sie wollen. Dann steht nicht einfach Leben. Es braucht noch mehr. Aber gehen wir mal weiter. Neuntens. Beim Betrachten der Wege Gottes in der Geschichte. In Jesaja 46, 10 sagt Gott, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Hier stellt sich Gott vor als der Gott, der in der Geschichte handelt. Und das bedeutet, wenn Sie die Geschichte studieren, dann können sie plötzlich einen Sinn in der Abfolge der Ereignisse erkennen. Plötzlich können sie erkennen, da gibt es einen roten Faden. Das war nicht einfach zufällig. Nicht wahr? Wir haben von der Judenvernichtung gehört im Zweiten Weltkrieg. Und da könnte einer sagen, das ist das Verrückteste und das Unsinnigste, das es je gegeben hat. Und was geschah? 3 Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Ein Volk, das 2000 Jahre lang gebetet hat, dass es wieder eine Nation im Land der Väter sein könnte, kriegt einen Staat 3 Jahre ungefähr nach der Judenvernichtung. Und das hing ganz direkt mit der Judenvernichtung zusammen. Denn das hat dazu geführt, dass die Mehrheit der zivilisierten Nationen zur Überzeugung kamen, es braucht eine Lösung der Judenfrage. Und darum hat die Mehrheit 1947 in der UNO-Versammlung Ja gestimmt für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Ja, und das hat Gott vorausgesagt in der Bibel, dass der Judenstaat nach 2000-jähriger Zerstreuung der Juden unter alle Völker wieder entstehen soll. Und so ist es gekommen. Ja, gibt es einen Plan hinter all diesen Dingen? Mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. 10. Durch die erfüllte biblische Prophetie. In Hesekiel wird immer wieder, wenn eine Prophetie gegeben wird, gesagt, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das heißt, wenn die Prophetie in Erfüllung geht, kann man erkennen, dass Gott wirklich existiert. Und so ist die erfüllte Prophetie der Bibel ganz wichtig, um Gott zu erkennen. Dieses Buch, Der verheißene Erlöser, habe ich geschrieben. Darin behandle ich Prophezeiungen des Alten Testamentes über Jesus Christus, wie sie sich erfüllt haben. Ich habe mit 14 Jahren ein Buch geschenkt bekommen von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Und da habe ich dann gelesen, es gibt über 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Und das hat mich so bewegt und beeindruckt. Aber in diesem Buch wurde nur ein Teil behandelt. Ich fand kein Buch, das alles behandelt. Und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen. Und das ganze Alte Testament. Und jedes Mal, wenn ich eine Prophetie gefunden habe, die sich in Jesus Christus erfüllt hatte, habe ich die in eine Liste eingetragen. Ich habe begonnen mit 1, 2, 3, 4. Und dann kam ich wirklich 299, 300, 301, 302. Ich kann Ihnen sagen, das war für mich so überwältigend. Und ich habe nie dann als jugendlicher Mensch Zweifel gehabt, das Problem des Zweifels. Auch wenn Lehrer, die sehr kritisch waren gegenüber dem Christentum, gerade im Deutschunterricht zum Beispiel, irgendwie das Christentum angegriffen haben, das war keine Schwierigkeit. Und ich habe dann auch so argumentiert und habe erlebt, die Lehrer können nichts dagegen argumentieren. Keine Argumente. Und darum habe ich dann auch, das war noch eine der Gymnasialarbeit, dieses Buch geschrieben, Der verheißene Erlöser, so der Ausdruck, wie diese messianische Prophetie für mein Glaubensleben ganz, ganz wichtig war. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Später, mit 25, habe ich dann ein anderes Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Ich war so überwältigt zu sehen, wie es im Buch Daniel über 200 Prophezeiungen gibt über Weltgeschichte. Die haben sich alle wortwörtlich erfüllt. Und in diesem Buch behandle ich alle über 200 Prophezeiungen und belege das auch mit der Geschichtsliteratur und gebe auch die archäologischen und sprachwissenschaftlichen Beweise dafür, dass das Buch Daniel echt ist und wirklich vorher geschrieben wurde und sich dann auch erfüllt hat. Das war für mich auch eine ganz wichtige Sache. Und Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und vor nicht langer Zeit habe ich dieses Buch herausgegeben, Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe mir gesagt, ich möchte einmal alle Prophezeiungen über Israel, die sich in der heutigen Zeit und im Zusammenhang mit Israel, die sich in der heutigen Zeit erfüllt haben, seit die ersten Juden begannen zurückzukehren ins Land der Väter, das war 1882, systematisch zusammenführen. Und das hat schließlich dieses Buch gegeben mit mehr als 175 Prophezeiungen. Und das gibt es in keiner Religion. Sie können andere Leute aus anderen Religionen fragen, können Sie mir eine Liste bringen mit 175 erfüllten Prophezeiungen? Sie kriegen keine. Und da haben Sie eine. Aber elftens, man kann Gott erkennen im gesamten persönlichen Leben. In Sprüche 3 steht, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Ich bin heute deutlich über 50 Jahre alt. Und da lohnt es sich, aber auch schon früher, mal so Rückblick zu haben über das eigene Leben. Und das ist erstaunlich, wie man dann plötzlich sieht, da gibt es irgendwie einen roten Faden. Ich war, als ich vor etwa 30 Jahren meine Frau geheiratet habe, da hatte ich gute Argumente, warum ich genau diese Frau heiraten will und soll. Aber das konnte ich alles nicht wissen damals, was ich heute weiß, im Rückblick. Ich muss sagen, das Leben war geführt. Oder wie ich damals mit 13 Jahren genau mit den richtigen Leuten zusammengekommen bin. Und wie das entscheidend war dann für die ganze weitere Entwicklung. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Es ist wie im Buch Esther. Der Name Gottes ist nicht da, aber man muss mal schauen, was... Oh ja, da gibt es wirklich einen Plan. Versuchen Sie das auch in Ihrem Leben zu machen. Und so komme ich zur Schlussfolgerung. In Amos 5, Vers 6 steht, sucht den Herrn und lebt. Sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert. Das beginnt jetzt, ja? Den Tag zur Nacht verfinstert, der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Das ist ein Tsunami. Der Herr ist sein Name. Hier wird gesagt, wir sollen Gott suchen. Also selbst in der Zeit der Gottesfinsternis sind wir nicht einfach dem Schicksal anheimgestellt. Aber wenn es uns wirklich ein Anliegen ist, Gott zu erkennen, dann haben wir die Verheißung in Jeremia 29, 13, und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine Zusage, die gilt für alle Zeiten, auch für Zeiten der Gottesfinsternis. Gott suchen, aber von ganzem Herzen, nicht oberflächlich. Und wer Gott nicht von ganzem Herzen sucht, der sagt, wo ist Gott? Und das ist irgendwie von selber entstanden. Und irgendwann hat sich ein Molekül begonnen zu replizieren. Jean Blaise Pascal hat einmal gesagt, das war ein katholischer Denker, ein tiefgläubiger Mann, der in der Aufklärungszeit die Glaubwürdigkeit der Bibel verteidigt hat. Und Blaise Pascal hat gesagt, es gibt genügend Finsternis, um nicht zu glauben. Aber es gibt genügend Licht, um glauben zu können. Und so leben wir in einer Zeit, einer Gottesfinsternis. Es gibt ganz besonders viel Finsternis. Aber wenn wir Gott von ganzem Herzen beginnen zu suchen, im Gebet und auch unsere persönliche Schuld, die wir haben, weil wir Gottes Gebote gebrochen haben in unserem Leben, Gott bekennen, bereuen, ihn um Vergebung bitten, dann werden wir erleben, dass wir ihn erkennen können. Auch in einer Zeit der Gottesfinsternis. Hesekiel 33, 11 spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Das ist Gottes Aufruf, ihn zu suchen und wir werden ihn finden. Das ist der Sinn übrigens in der Bergpredigt, wer sucht, der findet. Das hat nichts zu tun mit einem verlorenen Bleistift. Sondern es geht wirklich darum, wer sucht, der findet. Wunderbar.